Werte Hörer, die letzte Augustwoche ist vorüber und mit ihr viele informative Gespräche, unter anderem zum NATO-Büro in Genf, zur Politikerhaftung und zum weltuntergangsbedingten Ernteausfall. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. In der Schweiz wird sich die NATO im Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik einquartieren. Nach dem diplomatischen Reinfall auf dem Birkenstock im Juni 2024, das unter Ausschluss Russlands stattgefunden hatte, schreibt nun das Außendepartement, dass die Schweiz ein Treffen der Präsidenten Zelensky und Putin befürworte und bereit sei, ihre guten Dienste anzubieten, sofern diese nützlich und von allen Parteien gewünscht sind. Was die Einrichtung eines NATO-Sicherheitszentrums für die Neutralität bedeutet, erläuterte Franz Grüter, ehemaliger Präsident der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats.
Ja gut, der Bundesrat will sich der NATO annähern. Er sagt zwar immer, nein, wir wollen nicht NATO-Mitglied werden, aber es zeigt einfach, dass die Annäherungsschritte immer weiter gehen und mit diesem Verbindungsbüro in der neutralen Schweiz. Das ist natürlich ein starkes Zeichen dieser geplanten Annäherung des Bundesrates und schwächt die Schweiz, schwächt die Glaubwürdigkeit und die Unabhängigkeit der Schweiz in Bezug auf die Neutralität, die gerade in Zeiten wie jetzt, wo so viele Konflikte, Kriege herrschen, dringender denn je benötigt wird. Es braucht Orte auf dieser Welt, wo sich Streitparteien treffen können. Und wenn dort Büros eröffnet werden von Verteidigungsbündnissen, dann schwächt das die Schweiz außenpolitisch enorm. In Genf, wo ja sehr viele internationale Organisationen angesiedelt sind, dass Leute dazu in die Schweiz kommen, dazu gibt es ein spezielles sogenanntes Gaststaatgesetz, das eben solche Besuche und Gespräche ermöglicht. Aber die Eröffnung eines fixen Standortes in der Schweiz geht natürlich bedeutend weiter als eben nur ein Austausch zu Gesprächen, die notwendig sein können in Genf. Es ist natürlich so, dass das in enger Verbindung steht mit einer Volksabstimmung, die nächstes Jahr passieren wird. Es hat ja eine Volksinitiative gegeben. Wir werden nächstes Jahr über die sogenannte Neutralitätsinitiative abstimmen und die hat mitunter ein Element enthalten, die besagt, die Schweiz tritt keinen Verteidigungsbündnissen bei. Und diese Volksabstimmung steht vor der Haustür und ich gehe davon aus, dass man versucht hat, hier noch Fakten zu schaffen, bevor diese Volksabstimmung stattfinden wird. Das dürfte vermutlich mit ein Grund sein, weshalb es genau jetzt eröffnet wird. Unser Bundesrat, die Regierung, insbesondere der Außenminister Ignacio Cassis, möchte ja händeringend, dass die weiteren Gespräche zwischen den USA und Russland in der Schweiz stattfinden können. Er spricht dann von der neutralen Schweiz. Gleichzeitig ist aber die Realität eine ganz andere. Heute, wenn es Gespräche gibt, sind die nicht bei uns. Sie finden zum Teil in Katar statt. Jetzt ist Budapest, also Ungarn, auf der Agenda. Oder die letzten Gespräche haben ja in den USA stattgefunden. Das war vor dem Ukraine-Krieg noch ganz anders. Dort hat sich damals Joe Biden noch mit Wladimir Putin in Genf getroffen. Aber mit der ganzen Entwicklung, auch mit der Übernahme der Sanktionen, hat die Schweiz sich natürlich massiv geschwächt, hat die Neutralität quasi aufgegeben und wir sind seither außenpolitisch sehr stark geschwächt. Wir sind ja Teil des Internationalen Strafgerichtshofs. Das heißt, wir müssten Putin verhaften, wenn er in die Schweiz kommt. Hier hat aber der gleiche Bundesrat jetzt gesagt, nein, also es gibt dann Immunität für ihn, er kann hierher kommen, ist alles kein Problem. Also man ist eigentlich widersprüchlich in dem, was man tut. Man möchte neutral sein, man möchte, dass wir weiterhin ein wichtiger Ort sind, wo sich Streitparteien auf neutralem Grund treffen können, was eben wünschenswert wäre. Gleichzeitig schwächt man aber das Fundament dazu, dass das überhaupt möglich ist, dass man sich raushält, dass man nicht Partei wird, dass man nicht Teil wird, zum Beispiel von Verteidigungsbündnissen. Und die gleiche Regierung steckt also in einem Dilemma, in einem Widerspruch. Und das ist sehr bedauerlich und schwächt die Schweiz. Und deshalb ist diese Volksabstimmung, die kommen wird nächstes Jahr, so wichtig.
Eine Anfrage des freiheitlichen EU-Abgeordneten Gerald Hauser offenbarte, dass sich die EU 2019 mit einem eigenen Planspiel auf die Corona-Zeit vorbereitet hatte. In der Antwort vom Juli 2025 steht, dass die EU-Kommission gemeinsam mit dem ECDC, European Center for Disease Prevention and Control, eine Übung namens Blue Orchid durchgeführt hatte, um, Zitat, Mechanismen, Verfahren und Kommunikationskanäle zwischen der Kommission und dem ECDC im Bereich des Krisenmanagements zu testen, Zitat Ende. Zu dieser Übung gibt es abseits dieser kurzen Stellungnahme keine weiteren Informationen. Im Gespräch verriet Hauser, warum die Aufklärung solcher Planspiele wichtig ist.
Der österreichische Innenminister Karner hat mir in seiner Anfragebeantwortung am 9. August 2022 Folgendes mitgeteilt. Ich zitiere: In den USA wurden in diesem Jahrtausend in 4 Planspielen, Klammer auf, Atlantic Storm, Cladix, Event 201 und SPAS Pandemic 2025 bis 28 eine Pandemie simuliert. Hochinteressant, im Jahr 2022 bis dorthin ein No-Go. Und jetzt aufbauend auf diese Anfragebeantwortung habe ich eine parlamentarische Anfrage im Europäischen Parlament eingebracht, weil ich wissen wollte, ob die Europäische Union beteiligt war, ob Geld geflossen ist, welche Personen beteiligt waren, etc. etc. Und ich habe auf diese Anfrage eine Antwort am 30. Juni 2025 folgendermaßen erhalten. Wir waren da nicht dabei bei diesen Planspielen, aber, ich zitiere, darüber hinaus organisierten die Kommission und die ECDC, also die Europäische Gesundheitsbehörde, die Übung Blue Orchid, Klammer auf, am 8. Februar 2019, um Mechanismen, Verfahren und Kommunikationskanäle zwischen der Kommission und der Gesundheitsbehörde im Bereich des Krisenmanagements zu testen. Das heißt, ich bin erst und wir alle sind erst durch diese Anfrage und durch die Antwort des zuständigen Kommissars draufgekommen, dass auch die Europäische Kommission bereits am 8. Februar 2019 ein Planspiel namens Blue Orchid durchgeführt hat. Es wird verschleiert, das ist ja vollkommen klar. Weil ja auf den offiziellen Kanälen auch der Europäischen Gesundheitsbehörde, die in der Anfragebeantwortung erwähnt wird, nichts zu Blue Orchid zu finden ist. Und immer, wenn man irgendetwas zu verbergen hat, dann stinkt es üblicherweise. Und deswegen habe ich auch eine Folgeanfrage eingebracht. Aufbauend auf diese Antwort gibt es jetzt eine Anfrage an die Europäische Kommission, wiederum an den Gesundheitskommissar, wo ich wissen will, ganz konkret, mit 3 Fragen. Was waren die zentralen Inhalte der Übung Blue Orchid? Zweitens, welche konkreten Erkenntnisse wurden aus der Übung gewonnen? Und welche Konsequenzen wurden bzw. werden daraus gezogen? Und drittens, wo und in welcher Form können Details zur Übung Blue Orchid, insbesondere Inhalte, beteiligte Institutionen, Teilnehmer sowie Ergebnisse, öffentlich eingesehen werden? Diese Antwort steht noch aus, weil ich habe diese Anfrage am 29. Juli 2025, also vor einem guten Monat, im Europäischen Parlament eingebracht. Ich werde wahrscheinlich im Laufe des Septembers die Antwort auf diese Anfrage bekommen. Wenn der Gerald Hauser nicht diese Anfrage gestellt hätte, wüsste niemand außer die Beteiligten, dass auch die Europäische Kommission bereits im Jahr 2019 eine Pandemieübung durchgeführt hat, nämlich am 8. Februar 2019. Das ist deswegen wichtig zu wissen, weil ich ja immer von einer politisch inszenierten Pandemie spreche. Die Pandemie wurde ja am 11. März 2020 durch die WHO ausgerufen. Und man hat bereits im Jahr 2019, im Jahr 2018 Planspiele durchgeführt. Wieso hat man Planspiele durchgeführt? Und interessant ist auch, dass der Chef von Moderna, der Stefan Parcell, bereits im Jahr 2019 festgestellt hat, bisher haben wir Hunderttausende Impfdosen produziert und nächstes Jahr müssen wir Millionen Impfstoffdosen produzieren. Auf die Frage, wieso? Ja, weil nächstes Jahr, sprich im Jahr 2020, eine Pandemie stattfinden wird.
Vor 10 Jahren verkündete Angela Merkel, wir schaffen das, die wohl berühmteste Lehrformel der deutschen Politik. Dieser Worthülse stand und steht jedoch einer hochproblematischen Realpolitik gegenüber. Der österreichische Publizist Gerald Groß zieht in seinem Buch Merkels Werk Unser Untergang eine vernichtende Bilanz.
Die deutsche Bundeskanzlerin hat ihre Politik, die am Ende zu dieser Tragödie geführt hat, nicht auf Deutschland beschränkt. Angela Merkel hat sich als Zechbrellerin bedient. Sie hat am 31. August 2015 den Satz »Wir schaffen das« geprägt und damit eine Politik des Rechtsbruchs eingeleitet. Aber dann, merkend, dass das selbst Deutschland über den Kopf wächst, zur Solidarität aller anderer europäischer Länder aufgerufen. Gerade Österreich war neben Deutschland das Hauptaufnahmeland dieser sogenannten Wir schaffen das Karawane, die 2015 begonnen hat und 2022 einen weiteren Höhepunkt in Rekordanzahl zu verbuchen hatte. Das heißt, wenn wir heute auf Angela Merkels Politik blicken, dieser Willkommenskultur, dieser Migrationspolitik, dann hat sie in Wahrheit ganz Europa in den Untergang gebracht, ganz Europa ins Unglück gestürzt. Und daher finde ich das durchaus angemessen, dass sich auch ein Österreicher an der deutschen Altkanzlerin abarbeitet. Charlie Hebdo, Kopenhagen, Paris, Brüssel, Nizza, Berlin, Manchester, Barcelona, Utrecht, Samuel Paty, Nizza, Wien, Villach, Aschaffenburg, Solingen, Magdeburg, München, Breitscheidplatz, Anne-Marie, Danny, Ruben, Janis, Philippos, Mia, Maria. Ich könnte jetzt stundenlang mit Ihnen über den Blutzoll sprechen, den Angela Merkel über Europa gebracht hat. Über eine Schneise des Terrors, die inmitten unserer Gesellschaft sich kriechend durchfrisst. Ich könnte mit Ihnen über die vielen Opfer des sogenannten Einzelfalls sprechen, dieser Einzelfall, der zum Alltag wurde. Ich könnte mit Ihnen gerne darüber sprechen, wie die Kriminalitätsstatistiken, aber auch die Art und Weise der Kriminalität sich die letzten 10 Jahre verändert hat. Ich könnte mit Ihnen darüber sprechen, was es bedeutet, mehr als 9,3 Millionen Menschen, größtenteils kulturfremd, größtenteils transkontinental, nach Europa Stück für Stück zu importieren. 9,3 Millionen Menschen ist größer als das EU-Mitgliedsland Österreich von der Bevölkerungsanzahl her. Angela Merkel hat daher einen europäisch kulturfremden EU-Mitgliedsstaat implementiert. Wir können aber auch über die wirtschaftliche Situation gerne sprechen. War es denn die sogenannte Facharbeiterkolonne, die sie eingeladen hat? Waren es die Raketenwissenschaftler, die Ärzte und die Universitätsprofessoren? Nein. 2015 lag der Facharbeitermangel in Deutschland bei 301.000 Menschen, die die deutsche Wirtschaft flehentlich gebraucht hat. 2025 schreien dieselben nach 500.000 zusätzlichen Facharbeitern. Das heißt, es hat nichts gebracht. Der Ausländeranteil in Deutschland liegt bei 15%. 2/3 jener, die in Österreich in der Mindestsicherung in Deutschland im Bürgergeld sind, 2/3 sind entweder Menschen ohne deutschen oder österreichischen Pass, aber zumindest Menschen mit Migrationshintergrund. Die Summe, die Deutschland im Jahr für diese Wir schaffen das Politik nach wie vor aufwendet, sind 50 Milliarden Euro. In Österreich haben wir in 10 Jahren 21,6 Milliarden Euro in Wahrheit in den Sand gesetzt. Das sind Eckdaten, die ich in meinem Buch vollkommen neutral schildere. Das sind Statistiken, das sind Berichte des eigenen deutschen Verfassungsschutzes, das sind Berichte der österreichischen und der deutschen Behörden, die offenbar entweder nicht gehört oder gelesen werden wollen, zumindest nicht breit in den Medien Bericht erstattet werden. Und das führe ich an und ziehe natürlich meine politischen Schlüsse. Aber nicht nur ich persönlich, sondern auch viele andere Menschen, die ich um Interviews gebeten habe. Ich habe beispielsweise Hans-Georg Maaßen, den deutschen Verfassungsschutzpräsidenten aus der damaligen Zeit, um Wortspenden gebeten. Die sind drastischer ausgefallen, als ich es formulieren könnte. Ich habe Herbert Kickl, den Innenminister Österreichs 2017, 2019, um ein Interview gebeten. Wie auch Václav Klaus, den ehemaligen Staatspräsidenten Tschechiens, der als vehementer Kritiker Angela Merkels und ihrer Europapolitik galt und gilt. Aber ich habe auch die Angehörigen der Opfer von Angela Merkel gebeten, mit mir zu sprechen. Michael Kierath, den Vater von Anne-Marie, jenem Mädchen, das mit ihrem Freund Danny im Zug in Brockstedt erstochen wurde. Aber auch in Österreich die Mutter von Leonie. Leonie war jenes 14-jährige Mädchen, das betäubt wurde, mehrfach vergewaltigt, ermordet und dann in einem eingerollten Teppich am Straßenrand mitten in Wien abgelegt wurde. Auch das schildere ich. Ich schildere aber auch positive Fälle der sogenannten Integration.
Die Pflegeversicherung in Deutschland ist 30 Jahre nach Einführung auf dem Weg in den finanziellen Kollaps. Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt und damit auch die Nachfrage nach Pflegeleistungen im Allgemeinen. Gleichzeitig schrumpfen die Beiträge. Mögliche Auswege aus dieser Krise schilderte Alexander Hölzer, Geschäftsführer von Seniorenzentren. Professor Bernd Raffelhüschen bezeichnete die Pflegeversicherung kürzlich als größten Fehler der deutschen Sozialpolitik.
Naja, wenn man die heutige Situation betrachtet, muss man Herrn Professor Raffelhüschen ja zustimmen, weil letztendlich sehr viele Leute, als die Versicherung eingeführt worden ist 1995 und man gleichzeitig weiß, dass heute die Menschen im Schnitt mit 82 ins Pflegeheim kamen, haben also viele Leute mit im Alter von 57 eine Versicherung bekommen, die sämtliche Kosten abdeckt für den Renteneintritt 13 Jahre später und danach. Und das ist natürlich nicht die Versicherung, die wir üblicherweise bei der Krankenkasse oder auch bei der Rente hatten. Das heißt, es war, wenn man so will, ein Geschenk für viele, weil man erst spät auf dieses Problem gestoßen ist und sicherlich auch ein Teil der Erklärung, warum es heute diese Unwucht in der Refinanzierung gibt. Das ist ja sicherlich eine Gleichung mit verschiedenen Variablen und eine wesentliche ist ja, dass allein in den letzten 10 Jahren die Löhne für Menschen, die in der Pflege als Fachkraft oder Hilfskraft arbeiten, insgesamt um mehr als 40% gestiegen sind. Die Baukosten sind durch die Decke gegangen. Man hat gleichzeitig die Anforderungen für die Immobilien, die für die Pflege genutzt werden, geändert. Das heißt, es gibt heute eigentlich für Neubauten nur noch Einzelzimmer. Das war Mitte der 90er Jahre völlig anders. Da war jedes zweite Bett im Doppelzimmer. 10 Jahre davor gab es noch 3- und 4-Bettzimmer. Das heißt, die Rechenalgorithmen haben sich gravierend geändert und damit natürlich auch die Kostenstrukturen. Die Gesellschaft wird älter, das ist ein Vorteil. Die Menschen können also länger leben. Danach entsteht diese Phase, wo eben auch Kosten entstehen. Die Familienverbände lösen sich auf. Das heißt, es gibt ja auch den Bedarf, alte Menschen entsprechend unterzubringen. Das war früher auch anders. Man löst dieses Problem sozusagen heute außerhalb. Und natürlich ist es ja dann so, dass jeder, der jetzt selber als Betroffener oder seine Familie, der dieses Problem in seiner Familie hat, muss es im Grunde genommen an der Stelle auch mit lösen. Das kann ja keine Verpflichtung sein der Gesamtheit, wenn die Familie außen vor bliebe. Deswegen ist ja heute diese kritisierte Frage der Zuzahlung für Familien oder die Verwendung des Vermögens der betroffenen Person mit Sicherheit notwendig, wenn man die horrenden Kosten auch sieht, die entstehen für diese Unterbringung. Da muss ja zuerst der Einzelne, seine Familie und dann die Allgemeinheit dran. Die Anforderungen an den Staat steigen, die Einnahmen tun es aber nicht. Und deswegen kommen wir hier an unsere Grenzen. Wenn wir heute über die Pflegeversicherung sprechen, dann könnten hier 2 weitere Teilnehmer dabei sein. Da könnten wir über die Rente sprechen und wir könnten auch über die Krankenversicherungssysteme sprechen. Das heißt, das sind ja 3 Säulen, die neben der Arbeitslosenversicherung, die man als 4. Säule bezeichnen muss, die alle darauf fußen, dass es diejenigen gibt, die arbeiten, die anderen finanzieren. Und wenn jeder 4. in Deutschland heute Rentner ist, geht einem relativ schnell auf, dass das nicht mehr so machbar ist. Natürlich ist es so, dass die Thematik rund um die Migranten und die Leistung für diese natürlich die bestehenden Probleme weiter verschärfen. Zur gleichen Zeit muss man sagen, in der Branche, in der ich jetzt arbeite, sind wir auf ausländische Mitarbeiter angewiesen, sowohl mit einem deutschen Pass als auch die, die jetzt in das Land kommen, die wir dringend suchen. Das sind ja nun auch Leute, die wiederum in das System einbezahlen. Das heißt, es ist gleichzeitig auch ein Teil der Lösung. Das heißt, die Frage ist ja, wer kommt rein, wer arbeitet, wer arbeitet nicht. Die, die arbeiten, finanzieren im Grunde genommen das System mit. Die Bewohnerkunden, die wir haben, 95% dieser Leute sind Menschen, die ja heute schon in den Mit-80ern sind. Und die haben im Grunde genommen in ihre Pflegekasse noch eingezahlt, einige Jahre, die haben ihre Rentenversicherungsbeiträge und die sind zu 60% heute auch darüber hinaus auf Zuzahlung der Sozialhilfe sozusagen angewiesen, weil die Beträge eben nicht ausreichend sind. Das heißt also, den Luxus einer Zusatzversicherung, die ich ja erstmal anspare, hat diese Gruppe noch nicht. Das ist wohl eher die Generation, sagen wir mal, der Babyboomer, die heute einzahlt, zu der ich auch gehöre, die dann solche zusätzlichen Versicherungen damit in Anspruch nehmen können. Aber mein heutiger Kunde weitestgehend nicht.
Schlechtes Wetter beeinträchtigt die Ernte in Deutschland. Nein, nicht schlechtes Wetter, sondern der Klimawandel, wie die ARD zu berichten weiß. Demnach kämpften Landwirte mit den Folgen des Klimawandels, da sogenannte Extremwetterereignisse und Dauerregen für die diesjährigen Ernteeinbußen verantwortlich seien. Es war also nicht zu heiß, sondern zu nass, was laut den Experten der ARD zweifelsfrei mit dem Klimawandel zusammenhängt. Der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir steuerte den passenden Slogan bei: Klimaschutz ist auch der Schutz unserer Ernten. Zeitgleich ergehen sich etliche Medien in Panikerzählungen über eine kommende Lebensmittelknappheit. Der Landwirt Willi Krämer-Schillings erklärte, warum das nicht der Fall ist.
Wir haben hier bei uns auf unserem Standort die zweitbeste Ernte eingefahren, allerdings nicht mit guten Qualitäten, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Aber wenn alles so reichlich da wäre wie Getreide, dann könnten wir sehr zufrieden sein. Es ist natürlich aktuell trocken, das macht uns auch etwas Sorgen, aber wir haben auch Zuckerrüben und Kartoffeln und die wachsen wie doll, denn es hat immer rechtzeitig geregnet, sodass die Erträge auch bei Zuckerrüben und bei Kartoffeln sehr gut zu werden scheinen. Also gerade beim Weizen ist es so, es gibt Anforderungen an den Weizen, damit er als Backweizen dienen kann. Das ist zum einen die Fallzahl, das ist aber auch der Proteingehalt. Der Proteingehalt wird eigentlich maßgeblich von der Düngung mitbestimmt. Und wenn man weniger düngt, dann sinken halt eben auch die Proteingehalte im Weizen. Der Proteingehalt muss mindestens 11,5, besser 12,5 sein. Und wir haben hier bei einer Sorte Proteingehalte von 9,8 und 10,4, also weit weg von jeder Qualitätsnorm für Backweizen. Das hängt zum einen natürlich auch ein bisschen am Wetter. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass wir gehalten sind, möglichst wenig zu düngen. Und da wir das tun, darf man sich dann nicht wundern, wenn die Pflanze unterversorgt ist, dass sie kein Protein, also kein Eiweißgehalt bildet. Es gibt regionale Unterschiede. Das habe ich auch in den letzten Tagen erst erfahren. Es ist wohl so, dass man im Süddeutschen recht gute Qualitäten eingefahren hat, sodass das, was wir an Backweizen brauchen, möglicherweise sogar auch aus eigener Produktion gedeckt werden kann. Ansonsten bedienen wir uns französischen Weizens. Die Franzosen haben gute Qualitäten eingefahren. Und das ist aber eigentlich schon fast üblich, dass man dann hingeht und sogenannten Aufmischweizen in Frankreich kauft. Das heißt, man mischt den Deutschen mit schlechterer Qualität mit französischem Eliteweizen und dann bekommt man ein genormtes Mehl. Das ist ja das, was die Backfabriken gerne haben. Die müssen ja eine normierte Ware haben, um in den Backfabriken einen normierten Teig und ein normiertes Brot produzieren zu können. Wenn man von der Natur abhängig ist, dann muss man gelassener werden oder man wird verrückt. Denn wir haben das Wetter nun mal nicht in der Hand und von daher müssen wir gelassen sein und einfach auf das hoffen, was kommt. Also wir stehen jetzt vor der Entscheidung, bald den Raps zu säen. Es hat aber seit 4 Wochen nicht mehr geregnet. Es ist, wie der Rheinländer sagt, furztrocken. Es staubt gewaltig und in diesen Staub braucht man eigentlich keine Rapsaat zu legen. Aber wir hoffen darauf, dass der Wetterbericht recht behält und es am Wochenende dann die entscheidenden 5 bis 10 Millimeter mal mindestens gibt, damit der Raps dann auch keimt. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang auch an die Aussage, der Gardasee trocknet aus. Also der Herr Quaschnik hat ja gesagt, Brot und Bier könnten knapp werden. Quaschnik mag von vielem etwas verstehen. Von Landwirtschaft und Ernährung versteht er definitiv nichts. Und nur zum Beispiel, der Pegel des Gardasees ist um 80 Zentimeter gesunken, aber der Gardasee ist 250 Meter tief. Davon austrocknen zu reden, ist Schwachsinn. Ich sage es ganz ehrlich, wir hatten nach der Hitzeperiode, an denen es ja deutschlandweit fast überall 38, 39 Grad waren, wirklich mit einer katastrophalen Ernte gerechnet. Wie gesagt, es war meine zweitbeste Weizenernte, die wir jeweils eingefahren haben. Eine unglaublich positive Überraschung, mit der, glaube ich, kein Landwirt wirklich gerechnet hat und die ich bis heute nach 55 Jahren aktiver Landwirtschaft die nicht wirklich erklären kann. Wenn wir zum Beispiel den Selbstversorgungsgrad sehen, Selbstversorgungsgrad meint das, was wir an Produktion im Land haben und selber verzehren, dann liegen wir beim Getreide zwischen 98 und 107%. Also je nachdem, wie die Ernte ist. Das heißt, der Selbstversorgungsgrad bei Getreide schwankt, aber es ist nicht so, dass das jemals auch nur annähernd in die Nähe käme, dass da irgendeine Verknappung ist. Und wie gesagt, wir können es zukaufen. Nehmen wir Obst und Gemüse. Bei Obst haben wir einen Selbstversorgungsgrad von 20%, bei Gemüse von etwas über 30%. Also da ist es schon seit vielen, vielen Jahren so, dass wir Obst und Gemüse importieren müssen. Also das ist jetzt keine nationale Katastrophe.
In Deutschland kommen Autoabonnements in Mode. Sie ermöglichen dem Nutzer das Hinzufügen oder Abbestellen bestimmter Ausstattungen. Der Autofachjournalist Oliver Lauter erklärte Pro und Contra dieser neuen Angebote.
Es gibt eigentlich zwei verschiedene Arten von Autoabos. Das eine ist das Auto, was man bereits hat und was ich halt über ein Abo nachrüsten kann. Zum Beispiel bei BMW. Ich habe diesen Wagen bestellt oder gebraucht, gekauft, ohne Sitzheizung. Dann fällt mir ein, im Winter möchte ich doch eine Sitzheizung haben. Und dann kann ich für 17 Euro im Monat eine Sitzheizung nachkaufen. Das andere ist ein komplettes Autoabo. Das heißt also, ich kann ein Auto für 3, 6, 12, 24 Monate abonnieren und habe halt keine weiteren Kosten. Das heißt also, sowohl Werkstatt, Inspektionen, alles wird übernommen. Hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Im Prinzip ist das Auto voll ausgestattet und nach kann man sich das Auto selber freischalten. Also für den Autobesitzer ist es so, dass dieses Auto niemals fertig ist. Und natürlich ist die Sitzheizung und zum Beispiel bei Mercedes die Hinterradlenkung oder der Winkel der Hinterradlenkung, den man zusätzlich freischalten kann, alles schon integriert, hat für den Hersteller natürlich den Vorteil, dass ich in der Produktion nicht zig verschiedene Produktionsstraßen und Ausstattungen fahren muss, sondern ich packe jedes Auto rappeldicke voll und kann dann Nummer eins es halt eben in der Grundausstattung verkaufen und im Nachhinein können die Leute dann Sachen dazu kaufen, also Hinterradlenkung, Apple CarPlay, hintere Sitzheizung, Biegxenonlicht oder was man eben möchte. Die Idee dahinter ist, dass halt die Erlöse der Autoindustrie immer weiter in den Keller gehen und Experten davon ausgehen, dass ich mit Abos je Auto 260 Euro mehr verdienen kann. Also die Leute im Nachhinein irgendwas kaufen. Ist tatsächlich auch für Gebrauchtwagen möglich, hat allerdings wie alle Abos eine Abo-Falle. Das heißt also, ich kaufe mir jetzt gebraucht einen wunderschönen BMW X2i, wie auch immer, mit LED-Scheinwerfern, voll ausgestatteten Technikpaket. Dann kann es sein, wenn die drei Abos auslaufen von den Ausstattungen, dass dann nach und nach meine Sonderausstattung aus dem Auto weggehen. Und das steht natürlich ganz klein in den AGBs. BMW weist natürlich auch immer darauf hin. Aber letztendlich muss man dringend als Gebrauchtwagenkäufer darauf achten, ob der Abos hat. Und wenn die Abos da sind, erstens laufen die bis zur Verschrottung. Das gibt's auch. Laufen die nur 3 Jahre? Laufen die nur 3 Monate? Weil ansonsten muss ich halt zu meinem Gebrauchten nachträglich weitere Abos abschließen. Oder mein Auto verliert nach und nach einfach die Ausstattung. Ganz ehrlich, ist es natürlich ein bisschen Scam. Und warum Scam? Ich habe also heute Mittag mal den Versuch gemacht und bei BMW gefragt, wie teuer Apple CarPlay ist, wenn ich das nachrüste. So, und dann bin ich auf die BMW Connected Drive Seite gegangen und habe gefragt, wie teuer ist Apple CarPlay zum Nachrüsten? Da haben sie gesagt, nein, sie müssen sich erst eine BMW ID holen. Vorher dürfen wir ihnen das nicht sagen. Ich so, okay, Anmeldung, E-Mail-Adresse angegeben, Telefonnummer angegeben, alles angegeben. Und dann sagte ich, jo, jetzt kriege ich aber den Preis, wie teuer Apple CarPlay zum Nachrüsten ist. Und da habe ich gesagt, nein, Sie müssen erst die 17-stellige Fahrgestellnummer eingeben, vorher bekommen Sie keinen Preis. Ja? Das heißt also, es ist so, als würden Sie an die Tankstelle fahren und erst an der Kasse sagt man Ihnen, wie teuer das Benzin gewesen ist. Es ist kein wirklich ehrlicher Umgang mit dem Kunden, weil die Preise halt überhaupt nicht transparent sind und man weiß gar nicht, wie man was bekommt. Und natürlich, Blackbox ist der Gebrauchtwagen, ne?
Seit die Hamas Israel überfallen hat und Israel im Gazastreifen Krieg führt, haben die Hassattacken und Übergriffe auf Juden fast überall in Europa stark zugenommen. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, RIAS, dokumentierte im vergangenen Jahr über 8600 Vorfälle allein in Deutschland, ein Anstieg um knapp 77% im Vergleich zum Vorjahr. Laut einer Erhebung der EU-Agentur für Grundrechte, FRA, sind 80% der befragten Juden der Auffassung, dass der Antisemitismus in ihrem Land in den 5 Jahren vor der Erhebung gestiegen ist. Wir sprachen darüber mit der Publizistin Malka Goldstein-Wolf.
Es fängt damit an, dass Juden so eingeschüchtert worden sind, dass sie sich gar nicht mehr trauen, im täglichen Leben als solche erkennbar zu sein. Das heißt, unter Umständen kann es lebensgefährlich sein, mit Kippa durch Berlin zu laufen. Es kann problematisch sein, eine David-Sternkette zu tragen. Ich erlebe, dass viele meiner jüdischen Freunde einen Uber-Wagen nicht mehr mit Klarnamen bestellen, dass jüdische Stimmen in den sozialen Netzwerken sich nur noch unter Fake-Namen verstecken. Und das ist wirklich traurig. Das Ganze hat seinen Höhepunkt meiner Ansicht nach erfahren, als Außenminister Wadephul von der Zwangssolidarität sprach und kurze Zeit später Friedrich Merz tatsächlich dieses Waffenembargo gegen Israel verteidigte. Und da haben sie gespürt, da ist ein Damm gebrochen. Das heißt, all die Menschen, die ganze Zeit nach Gründen gesucht haben, ihrem Judenhass freien Lauf zu lassen, fühlten sich nun von der Regierung bestätigt. Es ist ganz, ganz dramatisch. Selbst wenn dieses Waffenembargo als solches eher symbolischer Natur war, weil waffentechnisch ist Deutschland mehr auf Israel angewiesen als umgekehrt, so hat das aber dazu geführt, dass sich Menschen bestärkt sehen, dass man Juden jetzt wieder hassen darf. Also die Hetzjagd ist eröffnet. Und das hätte ich mir so unter einem christlich-demokratischen Kanzler nie vorstellen können. Ich erlebe das persönlich, dass mich Hassnachrichten immer öfter mit Klarnamen erreichen. Also das ist tatsächlich neu. Früher haben die Menschen versucht, sich so ein bisschen zu verstecken und haben auch Hass verklausuliert. Und jetzt ist das wie ein Eiterpickel, der plötzlich platzt. Und viele Menschen haben gar keine Angst mehr, dass sie Repressalien erfahren können, wenn sie diesen Antisemitismus einfach so mutig in die Welt kotzen. Wenn man sich dazu entscheidet, nach vorne zu gehen, dann muss man einfach damit leben. Also ich habe diesen Namen Goldstein bewusst weitergeführt, weil ich meinen Vater damit ehren wollte und ich keine Geschwister mehr habe. Und mir war relativ früh, seitdem ich die sozialen Netzwerke betreten habe, klar, dass das eigentlich ein Davidstern ist, der mir auf der Stirn steht. Und ich wollte schon damals, vor vielen Jahren, kein Opfer sein, sondern wollte wirklich den Namen stolz tragen und den Menschen auch erklären, dass es doch eigentlich gar keine Unterschiede gibt zwischen mir und zwischen ihnen. Es ist schon beängstigend und andererseits, man darf sich nicht unterkriegen lassen und es gibt auch überhaupt gar keinen Grund, auch wenn man uns das dieser Tage einimpfen möchte, dass wir uns für Israel schämen müssen oder für Zionismus schämen müssen. Also ich habe auf meinem X-Profil sehr provokant geschrieben, ich bin Vollblut-Zionistin und das meine ich auch so. Aus der muslimischen Blase entstand irgendwann mal diese Kampagne, dass Zionismus gleichgesetzt wurde mit Nazitum, dass Zionismus etwas Schlechtes, etwas Böses ist. Und viele Menschen haben das übernommen und wissen gar nicht, dass Zionismus gar nichts anderes bedeutet als der Wunsch des jüdischen Volkes nach einem eigenen Staat, nach einem eigenen Land. Also das, was eigentlich jedes Volk dieser Welt ersehnt, wünschen sich auch Juden. Und nur bei Juden soll es etwas Schlechtes, etwas Böses sein. Also ich möchte ganz gerne noch mehr Aufklärungsarbeit betreiben, auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, dass ARD und ZDF uns das Leben natürlich noch zusätzlich zur Hölle machen, weil die Berichterstattung ist teilweise so manipulativ und teilweise wird tatsächlich 1:1 Hamas-Propaganda übernommen. Das führt dazu, dass man sich ständig verteidigen muss oder dass man auch das Gefühl hat, Israel ständig verteidigen zu müssen. Wenn die ARD davon berichtet, dass Journalisten getötet wurden, aber verschweigt, dass diese Journalisten tatsächlich Mitarbeiter der Hamas waren, dann ist das natürlich ein Framing, was wir letztendlich ausbaden müssen. Also ich finde, unser größter Feind momentan ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die recherchieren nicht sauber, die lassen Dinge weg. Und das ist tatsächlich etwas, was das Leben für uns hier gefährlich macht.
Und wie geht es Ihren jüdischen Freunden und Familienmitgliedern? Haben die auch schon Gewalt erlebt?
Es gibt Menschen, die haben Gewalt erlebt, auch verbale Gewalt, dass sie, wenn sie Hebräisch gesprochen haben, angespuckt worden sind oder geschimpft worden sind. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, der größte Teil meiner jüdischen Freunde und Follower planen tatsächlich ihren Umzug.
Was ist dran an den Medienberichten über ukrainische Kinder, die angeblich massenhaft nach Russland entführt und dort umerzogen werden? 2023 schrieb Wladimir Klitschko gemeinsam mit einer Co-Autorin sogar ein Buch über diese Verschleppung. Der Journalist Helmut Scheben plädierte dafür, die Erzählung mit Skepsis zu betrachten.
Ich ziehe die Berichte sehr stark in Zweifel. Sehen Sie, in 40 Jahren oder noch mehr Journalismus bin ich so oft von Regierungen in Bezug auf Kriege und Kriegssituationen belogen worden, dass ich sehr skeptisch geworden bin. Ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber von Vietnam bis Afghanistan wurden Falschinformationen verbreitet. Und wenn ich die ganzen Dokumente, die ich da gesammelt habe in einem langen Journalistenleben, wenn ich die ausdrucken und auf einen Tisch legen würde, da wäre das sicher mehr als ein halber Meter hoch. Insofern bin ich grundsätzlich skeptisch und es wäre auch die Aufgabe der Medien, skeptisch zu sein in Kriegssituationen in Bezug auf Propaganda. Ich habe 2023 gelesen, dass ein Regierungsbeauftragter für Kinderrechte der Regierung in Kiew vor dem UN-Sicherheitsrat gesagt hat, mehr als 1 Million Kinder sind in den besetzten Gebieten der Krim und des Donbass gestrandet und wurde nach Moskau deportiert. Sie wurden gestohlen, also die Kinder wurden gestohlen und zu Waffen gemacht. Tausende von ihnen kämpfen nun gegen ihr Heimatland. Ich habe mir damals gesagt, was ist das für ein Blödsinn? Fragen Sie einen Ausbilder, wollen Sie mit Soldaten an die Front ziehen, die verschleppt wurden in der Jugend, die umerzogen wurden, die diese unstabile psychische Situation haben, die dann irgendwo hingeschickt werden, um auf ihre eigenen Menschen zu schießen, die ihre Kindheit bevölkern. Wenn die Geschichte umgekehrt wäre, stellen Sie sich einmal vor, es würde die Story aufgebracht. Die USA haben Tausende von Kindern aus Afghanistan evakuiert, aus Sicherheitsgründen. Das ist ja auch okay so. Ist auch Gebot der Genfer Konventionen und des humanitären Völkerrechts. Jetzt stellen Sie sich eine Geschichte vor, die besagt, diese Kinder werden in den USA umerzogen und dann nach Afghanistan an die Front geschickt, wo sie auf ihre eigenen Leute schießen sollen. Da würde ihnen jeder Ausbilder der Bundeswehr oder jeder Infanteriespezialist der Special Forces sagen, um Gottes Willen, mit solchen Soldaten möchte ich nicht in den Krieg ziehen. Nur wenn das Umgekehrte der Fall ist, die Russen, die machen das, dann ist das offenbar für unsere Medien und für eine breite Öffentlichkeit eine Selbstverständlichkeit. Man weiß ja, der Russe ist zu allem fähig. Selbstverständlich hat die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen sehr lange ausführliche Berichte über russische Menschenrechtsverletzungen in der Ostukraine herausgegeben. Da werden Tausende von Zeugen aufgeführt. Aber was sind das für Zeugen? Das sind Zeugen, die Kinderschutzorganisationen der Regierung in Kiew den Journalisten und den NGOs zur Verfügung stellen. Es kommt immer wieder bei diesen Berichten irgendwo der kleine Satz auf, wir waren nicht in der Lage, auf russischem Territorium diese Vorwürfe zu überprüfen. Immer taucht der kleine Satz irgendwo auf, the Russian Federation has not granted access to territory. Und da werde ich hellhörig. Was sind das für Zeugen, die da genannt werden? Die Organisationen, die zu diesem Thema recherchieren, die haben ja keine andere Möglichkeit, als nach Kiew zu fahren und dort die entsprechenden Kinderschutzbehörden zu kontaktieren. Und die sagen ihnen, ja, wir haben genug Zeugen, die diese Verbrechen der Russen bezeugen. Aber sie werden ihnen natürlich nicht Zeugen präsentieren, die dem widersprechen, was die offizielle Erzählung ist. Da ist das Problem. Die offiziellen Zahlen, die im Moment genannt werden von der Regierung in Kiew und auch von der Europäischen Kommission und auch von vielen Hunderten von Menschenrechtsorganisationen im Westen, die besagen alle, es wurden ungefähr 20.000 Kinder entführt, verschleppt. Es waren mal 1 Million, jetzt sind es mittlerweile überraschenderweise nur 20.000. Und stets wird dann auch vermeldet, 1.400 Kinder wurden bereits zurückgeführt. Das heißt, sie wurden zu ihren vermissten oder weit entfernten Eltern zurückgebracht. Diese Rückführungen wurden bestätigt von der Regierung in Kiew, von der Europäischen Kommission und auch von Menschenrechtskommission. Jetzt frage ich mich, wie sind denn diese 1.400 Rückführungen möglich gewesen? Wie muss man sich das vorstellen? Die russische Seite gibt an, man ist in Kontakt mit Kinderschutzbehörden in der Ukraine und so kommen diese Rückführungen zustande. Das hat das IKRK bestätigt und das musste auch die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen bestätigen, dass sie in Kontakt sind mit beiden Seiten, mit der russischen Seite und der westukrainischen Seite. Also sind diese Rückführungen allein schon ein Widerspruch zu dem, was behauptet wird, die Russen verschleppen Kinder und dann sind die Kinder weg und wir können da nichts mehr machen. Das stimmt ja überhaupt nicht.
Das Ansehen der Wissenschaft hat in den vergangenen Jahren enorm gelitten. Der Grund dafür liegt in der Instrumentalisierung ihrer Autorität durch von Weltuntergangsfantasien getriebene Gruppen, die aufbauend auf Emotionalisierung und Dramatisierung eine neosozialistische Umverteilungspolitik durchsetzen wollen, im festen religiösen Glauben, damit die Welt vor einem imaginierten Kollaps zu bewahren. Wenn sich die Wissenschaft einig ist, zeigt sich indes von allein, dass das Wissenschaftsverständnis der panischen Protagonisten nicht sonderlich gut ausgeprägt sein kann. Besonders in puncto Klima finden sich immer wieder medienwirksame Figuren wie der Arzt Eckart von Hirschhausen oder der Astrophysiker Harald Lesch, der vor nicht allzu langer Zeit mit der Aussage brillierte, in Klimafragen gäbe es überhaupt keine Zeit mehr für Zweifel. Doch berechtigte Zweifel gibt es zur Genüge. Das beweist unter anderem eine aktuelle Studie des Potsdam-Instituts für Klimaforschung. Diese entpuppt sich als wahrer Wissenschaftsskandal. Interessenskonflikte, politische Verflechtungen, falsche Prämissen und schwache Methodik treffen aufeinander. Wir sprachen darüber mit Weltjournalist Axel Bojanowski.
Diese Art von Studien werden benutzt von Versicherungen, von Zentralbanken, von der Politik und auch von Gerichten und als Grundlage genommen für Entscheidungen. Also höchst relevant, aber eben auch sehr unsicher, weil in diesen Studien eine Beziehung hergestellt wird zwischen globalem Temperaturanstieg und konkreten Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das ist sehr heikel. Das ist die eine Sache, aber in diesem Fall war es nicht nur die Methode heikel, sondern sie war unsinnig, wie auch schon im Vorhinein vor der Veröffentlichung von den Gutachtern herausgearbeitet wurde. Also Nature, das Wissenschaftsmagazin Nature, eines der renommiertesten Wissenschaftsmagazine, hat eben 4 Gutachter damals gehabt, um diese Studie zu prüfen. Und alle 4 Gutachter hatten grundlegende Mängel, auch an der Methode dieser Studie. Einer schrieb, dass die statistische Methodik, auf die sich die Forschungsarbeit stützt, keinerlei wissenschaftliche Grundlage habe. Und trotzdem wurde diese Studie veröffentlicht von Nature. Dann häufte sich aber die Kritik weiterhin. Es gab dann Gegenaufsätze von allen möglichen Ökonomen und erst ein halbes Jahr später hat dann Nature eine kleine Anmerkung online gebracht, dass die Studie überprüft werde. obwohl es eben schon längst gravierende Mängel gab, wurde die Studie also nicht zurückgezogen, sondern es wurde nur mit einem kleinen Vermerk versehen. Und dann, zwei Tage nach dieser Mitteilung von Nature, dass man da was überprüfen würde, hat dann der Zusammenschluss der Zentralbanken, das Network for Greening the Financial System, NGFS, wollte dann eben eine neue Schadensfunktion bekannt geben. Dazu muss man wissen, dass diese Studie vom Potsdam-Institut gerade für das NGFS gemacht wurde. Das heißt, das NGFS will diese Schadensfunktion eben nutzen, diese Studie nutzen, um die Schäden des Klimawandels zu berechnen. Und gleichzeitig hat es offenbar Rückkopplung mit Nature gegeben, dass es da Schwierigkeiten gab. Aber anstatt das dann transparent zu machen und das klar zu sagen, welche Schwierigkeiten es denn da gibt, wurde es eben auch weiterhin unter der Decke gehalten. Solche Studien haben immer Freispiel in den Medien. Medien sind die wichtigsten Verbündeten dieser Art von Studien. Und im Mai 2024 gab es also die größten Schlagzeilen, Tagesschau, Spiegel und sie alle und auch Guardian und so weiter. All die großen Medien haben große Schlagzeilen gemacht, wie katastrophal die Schäden des Klimawandels also sein würden. Auch alles immer sehr apodiktisch. Es ist natürlich ein großes Problem, dass man da nicht wenigstens einordnet und kennt, dass diese Studie ein Ausreißer ist. Davon abgesehen, dass es natürlich falsch war, aber es war immerhin eine Nature-Studie. Man kann ja darüber berichten, aber es wurde natürlich wie meistens in solchen Fällen der Alarmismus komplett eins zu eins übernommen, ohne es einzuordnen und mit anderen Studien abzugleichen. Und das war eben der große Hype. Damit hatte sie schon ihren ersten Zweck erfüllt, nämlich Aufmerksamkeit zu erregen auf die Problematik des Klimawandels. Dafür ist das Potsdam-Institut ja sehr bekannt, diese Art von Klimakommunikation. Diese Studien werden eben gemacht, die werden von großen Stiftungen finanziert. Also das Potsdam-Institut wird eben dann mit Drittmitteln versorgt von Klimastiftungen. Das sind Stiftungen, die sind eng verbündet mit der Industrie der erneuerbaren Energien. Und die wollen eben die CO2-Emissionen sozusagen möglichst schnell auf Null drücken global. Und dafür werden solche Studien gemacht. Und das heißt ja auch das Problem gerade, diese Verquickung von Interessengruppen und Wissenschaft. Das ist gerade das Hauptproblem an diesen Studien, dass also Stiftungen diese Studien bezahlt haben im Potsdam-Institut, die gleichzeitig dann für dieses NGFS nützlich sein sollen, die dann diese Schadensfunktionen herstellen für die Zentralbanken. Und die Zentralbanken, die Europäische Zentralbank beispielsweise, orientiert sich dann an den NGFS-Szenarien, die wiederum vom Potsdam-Institut teilweise kommen. Und das hat dann eben konkrete Auswirkungen auf die Ökonomie. Das kann dann wirklich gravierende Auswirkungen haben auf die Wirtschaft. Wenn man sagt, die Schäden des Klimawandels sind größer als gedacht, dann heißt das womöglich, dass die Klimarisiken bedeuten, dass die Banken mehr Eigenkapital bilden müssen, was dann eben bedeutet, dass das Wirtschaftswachstum gebremst werden könnte. Das sind ganz konkrete Folgen, die diese Studien haben. Und das kann man auch gar nicht unterschätzen. Also da geht es wirklich auf höchster Ebene, Europäische Zentralbank, Regierung der USA, auch die Verfassungsgerichte orientieren sich an dieser Art von Studien. Nature ist ja keine Fachzeitschrift, sondern eine Wissenschaftszeitschrift. Die sind nicht einfach in einem bestimmten Fachbereich, sondern gerade eben für alle Fachbereiche. Das ist die wichtigste Wissenschaftszeitschrift, die eben per Begutachtungssystem jede Art von Wissenschaft veröffentlichen will, die sie für relevant hält. Aber eben diese großen Wissenschaftsmagazine funktionieren eben zunehmend wie journalistische Produkte. Also die orientieren sich sehr stark an der Resonanz, die sie bekommen. Also sie wissen eben, dass sie mit solchen Studien große Medienresonanz erfahren und damit ihre Marke bekannter wird und sie überall in der ganzen Welt eben in den großen Medien stattfinden. Und das ist für diese großen Wissensmagazine eben ein wichtiges Kriterium geworden. Und das ist eben problematisch, wie man jetzt eben sieht. Hier werden die eigenen Gutachter sogar übergangen. Man überhört die Alarmrufe im Vorhinein, um eben offenbar diese Studie doch publizieren zu können, um die Resonanz mitzunehmen. Oder es gibt eben auch eine zweite Möglichkeit. Diese Wissenschaftszeitschriften haben sich eben auch positioniert, sehr stark beim Klimawandel. Also haben auch schon in den letzten Jahren immer wieder Editorials klar geschrieben, wie sie dazu positioniert sind politisch. Haben auch uns politische Empfehlungen gegeben. Und das mag auch ein Grund sein, dass man da eben politisch Einfluss nehmen wollte. Das ist nicht auszuschließen.
Zum Abschluss unserer Wasserreihe ging es um die maroden Trinkwasserleitungen in Deutschland. Der Verband Kommunaler Unternehmen, VKU, warnt in der deutschen Wasserinfrastruktur vor einer Investitionslücke von 800 Milliarden Euro in den nächsten 20 Jahren. Wie es dazu gekommen ist, erläuterte Diplom-Geologin Uta Böttcher.
Der Verband hat seine Mitgliedsunternehmen befragt. Also 90% der Trinkwasserversorger und 45% der Abwasserentsorger sind Mitglied im Verband kommunaler Unternehmen. Das ist praktisch so eine Erhebung, bei der wurde sichtbar, dass 30-40% des Versorgungsnetzes vor 1965 gebaut wurde. Jetzt ist es so, dass die Lebensdauer von so einem Trinkwassernetz bei 60 Jahren liegt. Das heißt, 30-40% des Versorgungsnetzes sind bereits in dem Alter oder sogar noch älter. Daraus ergibt sich, dass in den nächsten 20 Jahren, um das zu beheben, 40 Milliarden Euro pro Jahr statt bisher 10 ausgegeben werden müssen. Und das ergibt eben diesen 800 Milliarden Euro hohen Finanzbedarf. Wir wissen zum Beispiel aus dem Jahr 2022, dass 469 Millionen Kubikmeter, das sind 469 Milliarden Liter, nie in den Wasserhähnen angekommen sind. Also das Trinkwasser wurde produziert, aber so viel ist eben auf dem Weg verloren gegangen. Und das sind bei einem Volumen von 5.300 Millionen Kubikmeter insgesamt, die entnommen werden für die Trinkwasserversorgung, 8,8%, die nicht ankommen, also knapp 9%. Die Wasserversorgung ist in Deutschland Sache der Kommunen und Preiserhöhungen sind immer unpopulär, denn wenn jetzt der Wasserpreis, also der Preis fürs Trinkwasser erhöht wird, merkt das der Abnehmer und Wähler somit sofort. Deswegen werden größere Investitionen, wofür eine Preiserhöhung notwendig wäre, eher hinausgezögert. Und es wird eben immer wieder repariert, anstatt größere Teile auszutauschen. Also es ist zum einen ein Problem der Kommunalpolitik, sodass also Preiserhöhungen, die man im Grunde moderat in den letzten 20 Jahren schon hätte machen müssen, nicht gemacht wurden. Zum anderen ist es halt auch leider so, dass die Anlagen eben genau jetzt in die Jahre kommen. Also Anlagen von vor 1965 sind jetzt 60 Jahre alt und müssen eben in den nächsten Jahren ausgetauscht werden oder hätten eben schon mal ausgetauscht werden müssen. Es ist so, dass die Wasserwerke und Stadtwerke selber über die Gelder verfügen, ohne äußere Eingriffe, die eingenommen werden. Und die Wasser- und Stadtwerke planen sehr, sehr gut. Das ist unheimlich gut organisiert in Deutschland. Und deswegen funktioniert es halt immer noch sehr lange mit Reparaturen und kleineren Austausch von Anlagenteilen. Unbemerkte Leckagen, wo lange Trinkwasser in den Boden fließt, die können dann letztlich zu Bodeneinbrüchen führen. Straßen werden unterspült und sinken plötzlich ab. Dann natürlich durch undichte Stellen wird das sorgfältig aufbereitete Trinkwasser wieder verschmutzt auf dem Weg. Und natürlich besteht die Gefahr, dass die Wasserversorgung auch mal für längere Zeit unterbrochen werden muss, weil eben plötzlich ein größerer Schaden auftritt. Ein Beispiel hatten wir kürzlich in Wiesbaden am 8. August. Innerhalb von 30 Minuten sind da 1000 Kubikmeter Trinkwasser in den Boden geflossen, in der Innenstadt unter einer Hauptverkehrsstraße. Das ist 1 Million Liter Trinkwasser. Festgestellt wurde dann, dass es ein Graugussrohr ist mit Baujahr 1954, also der klassische Fall. Die wurden eingebaut, weil sie sehr verschleißfest sind, aber die sind auch spröde. Das heißt, wenn da über Jahrzehnte der Verkehr drüber rollt, reißen die einfach irgendwann. Und das ist hier jetzt passiert. Und im Jahr davor, 2024, in der Straße nebendran auch schon mal. Das heißt, diese Rohrstreckenabschnitte hätten halt einfach schon längst ausgetauscht werden müssen. Sonst häufen sich diese Fälle. Und wenn es noch größer wird, muss tatsächlich auch mal für Tage das Wasser abgestellt werden für einige Verbraucher. Das kennen wir noch nicht, sowas hier, aber könnte dann passieren.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr gibt es für Sie wieder eine Folge Argus Ohren. Diesmal mit dem dritten Spezial zum Thema Weltmusik. Den nächsten Wochenrückblick können Sie am 6. September ab 5 Uhr morgens hören. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.
Give some to the gift.